Versammlung im Namen Jesu Christi beginnen. Wir danken dir, o Gott und Vater, dass du uns heute Abend durch dein Wort wieder daran erinnern willst, dass wir unterwegs sind. Dass nicht hier unsere Bleibe ist, sondern dass du uns ein Ziel gegeben hast und Gnade schenkst, dieses Ziel zu erreichen. Wir möchten es lernen, dieses Ziel anzuschauen. Danken dir, dass du immer wieder aufs Neue ermutigst, nicht abzulassen, Schritte zu gehen, voran bis zum Ziele hin. Herr Jesus, komm du selber in unsere Mitte, rede du mit uns, dass wir dich hören können. Amen.
Amen.
Heute Abend soll einiges gesagt werden über den Heimweg Jakobs. Es lässt sich nicht alles dabei genau ausführen. Es soll hier nur eine wichtige Begebenheit herausgegriffen werden. Sie steht in 1. Mose 33. Es ist ein längerer Abschnitt. Ich lese ihn. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er teilte seine Kinder zu Lea und Rahel und zu den beiden Mägden und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber fiel, lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Und er hob seine Augen auf und sah die Weiber mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Danach trat Josef und Rahel herzu und neigten sich auch vor ihm. Und er sprach: Was willst du mit all dem Heer, dem ich begegnet bin? Er antwortete: Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach: Ich hab genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nicht, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und lass dir's wohlgefallen von mir. Nimm doch den Segen von mir an, den ich dir zugedacht habe. Denn Gott hat mir's beschert, und ich habe alles genug. Also nötigte er ihn, dass er's nahm. Und er sprach: Esau, lasst uns fortziehen und reisen, ich will mit dir ziehen. Jakob aber sprach zu ihm: Mein Herr, du erkennst, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr, ziehe vor seinen Knechten hin, ich will gemächlich hinten nachtreiben, nachdem das Vieh und die Kinder gehen können, bis dass ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach: So will ich doch bei dir lassen, etliche vom Volk, das mit mir ist. Er antwortete: Was ist's vonnöten? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. Also zog des Tages Esau wiederum seines Weges gen Seir. Dort, wo dann später diese Felsenstadt Petra ein Wunder der Architektonik errichtet wurde von den Nachkommen Esaus. Diese Begegnung zwischen Jakob und Esau ist ein großes Wunder der Gnade Gottes. Esau hatte, obwohl er am Jakob eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte und der ihm auch durch sein Reden Mut gemacht hatte, ständig die Angst, es würde zu einer kämpferischen Auseinandersetzung führen. Dennoch, es heißt ja auch hier, an irgendeiner Stelle, er fürchtete sich sehr, er fürchtete sich, er rette mich von der Hand meines Bruders. Oben in Vers 8, Vers 2, Kapitel 32. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm ward bange und teilte das Volk, das bei ihm waren, die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Heere und sprach, so Esau kommt auf das eine Heer und schlägt es, so wird das andere entrinnen. Aus dieser Gefühlslage heraus begegnete er seinem Bruder, denn jetzt stand das Unrecht, das er dem Bruder mit seinem Betrug angetan hatte, in seiner ganzen Größe vor ihm. 20 Jahre lang war das nicht der Fall. Konnte er sein Gewissen beschwichtigen, denn der Bruder war weit, weit weg und die tägliche Arbeit hinderte am Nachdenken. Aber jetzt gab es kein Entrinnen mehr. Und das Ergebnis lautete, da fürchtete er sich sehr und ihm ward bange. Das ist eine schlimme Angelegenheit, wenn die Furcht, die kreatürliche Furcht vor dem Vernichtetwerden vor ihm steht. Ich weiß nicht, wie viele von uns das erlebt haben. Kein Ausweg mehr. Das Todesurteil schien man in der Tasche zu haben. Und es kam ganz darauf an, ob Gott aus dieser ausweglosen Lage herausführen würde oder nicht. Diese Lage kam jetzt Jakob. Ich übergehe den Kampf mit Gott, da ist schon so viel geredet und ausgelegt worden, ich glaube, das kann man weglassen. Wichtig ist mir jetzt die Begegnung mit Esau. Klug teilte Jakob seine Besitztümer ein. Er schickte ein Todeskommando voraus, rechnete damit, dass es verloren ging. Wenn Esau es schlägt, dann habe ich wenigstens noch die zweite Hälfte. Ein Vorauskommando. Das ist immer eine gefährdete Sache. Da gibt es Zusammenstöße und er rechnete ganz bestimmt mit einem solchen Zusammenstoß. Und nun kommt die tatsächliche Begegnung. Sie veranlasst Jakob zu einer Demütigung, wie er sie vorher noch gar nie gekannt hatte. Dem Laban gegenüber konnte er immer sein Recht behaupten. Und er behielt auch ihm gegenüber Recht. Aber jetzt genügt das nicht mehr. Gott verlangte wohl von ihm, demütige dich. Er neigte sich 7-mal. Er sprach seinen Bruder mit Herr an. Das ist aber eine andere. Dieses Wort ist mit einer anderen Bedeutung gefüllt als unser Wort Herr, wenn wir einen Mann mit Herr Meier oder sonst Herr Müller ansprechen. Das heißt, du bist der Herrscher, ich unterwerfe mich deiner Herrschaft. Es war nicht einfach für Jakob, dieses Bekenntnis zu verlangen. Aber es gibt Augenblicke, da geht es nicht ohne ein solch demütigendes Bekenntnis ab? Gott hat es von ihm verlangt. Und dass er dem folgen konnte, war an und für sich schon ein Gnadenwirken Gottes. Nun kommt das, was Jakob gar nicht für möglich hielt. Er hatte Esau in ganz anderer Erinnerung. Er wusste, der trachtet mir nach dem Leben. Und er konnte gar nicht anders ihn beurteilen, als sein Vorurteil eben lautete. Ach ja, das ist immer so. Wir beurteilen Menschen sehr gerne nach dem, was wir schon vorher als Urteil über ihn gefällt haben. Da kommt ein Mörder, der trachtet mir nach dem Leben. Und nun kommt nicht ein Mörder, sondern menschlich gesprochen ein Grand Seigneur. Dieser Esau ist mit einer bewundernswerten Freiheit über all dem erhaben, was Jakob ihm zutraut in seinem Misstrauen. Das ist den beiden Worten zu entnehmen. Er herzte ihn, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn und weinte. Was das für Tränen waren, wissen wir nicht. Wir können es nur ahnen. Beide weinten sie. Der eine wohl, in Überraschung, dass der Esau ja ganz anderer ist, als er sich vorgestellt hatte. Und Esau, ja, ich weiß nicht, darf man das entnehmen aus Freude, dass er wieder seinen Bruder hatte? Ich weiß es nicht. Das kann man aus dem Text nicht ohne weiteres entnehmen. Auf jeden Fall, es war ganz, ganz anders, als Jakob gedacht hatte. Und es kam noch ganz anders. Jakob hatte ein großes Geschenk, ein Heer von Tieren, vielleicht auch von Knechten, die diese Tiere beaufsichtigen mussten, zusammengestellt, um damit seinen Bruder zu besänftigen. Die Wirkung war ganz anders, als Jakob gedacht hatte. Esau will dieses Geschenk gar nicht annehmen. Da kommt etwas zum Vorschein, was in seinem Großvater Abraham einmal schon so groß vorhanden war. Als ihm nämlich der König von Sodom eine Menge der erbeuteten Gegenstände geben wollte und Abraham sagte, nicht einen Faden noch Schuhriemen, auf das du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Und in der gleichen Art und Weise, vielleicht auch mit einer feinen Ironie, ich weiß nicht, ob man das heraushören darf, ich habe es wenigstens herausgehört. Bruder, ich habe genug. Du hast zwar den Segen und bist anscheinend der Reichere, aber schau her, du kannst mir mit dem, was du hast, gar nicht imponieren. Ich habe genug. Er steht über dem, was Jakob 20 Jahre lang mehr oder weniger beherrscht hat, nämlich möglichst viel für sich zu erarbeiten. Und das macht diesen Menschen in meinen Augen groß, Esau. Der zeigt menschliche Größe, die man gar nicht vermutet hätte. Nicht, weil er an und für sich menschlich so groß war, sondern weil Gott es so gefügt hatte. Ist uns das nicht auch schon manches Mal passiert, dass wir mit Bangen irgendwo auf eine Stelle, auf eine Amtsstelle ging. 1945, na, da war ich ja noch nicht zu Hause. Aber später, als ich aus der Gefangenschaft kam, da musste ich von einer Bezugsscheinstelle zur anderen laufen. Um wenigstens eine Fensterscheibe, oder wenigstens ein Teil für eine Fensterscheibe bekommen, denn man begnügte sich, den größten Teil der Fensterscheiben mit Pappdeckel zuzuschlagen und wenigstens so einen schmalen Streifen Glas einzusetzen, dass man Licht hatte. So war es früher. So war es 46, wissen viele gar nicht mehr. Wie ein Glasstreifen schon eine Hilfe sein konnte. Und man ging irgendwo hin, Bezugsschein zu bekommen und dachte sich, wie werde ich wohl angeredet? Man wurde oftmals sehr ungnädig angeredet. Und man tat gut, geduldig zu sein. Die ungnädige Anrede nicht ebenso ungnädig zu erwidern, sonst war es ja schon von vornherein aus. Und auf einmal bekam man einen Bezugsschein für eine ganze Fensterscheibe. Das ist auch vorgekommen. Oder sonst irgendetwas, was das Leben erleichtern konnte. Dass man sogar einen halben Sack Zement bekam. Ja, was war das? Denn die meisten Decken waren heruntergefallen vom Luftdruck der explodierenden Bomben, auch in den Wohnungen, wo noch alles erhalten blieb. Aber oben war keine Decke mehr. Es war alles heruntergebröckelt. Und da musste man das wieder zumauern. In München war es so, dass unser Versammlungsraum der Enhoberstraße vollkommen zerstört war und wir mussten als Gäste in die Gemeinde Frauenlobstraße gehen. Nun ja, die hatten Beziehungen zu amerikanischen Dienststellen, die bekamen schneller etwas. Aber wir erinnern uns, wie Bruder Merz dort vorne sprach und währenddem er sprach, platschte da ein Stück Decke herunter und platschte da ein Stück Decke herunter. Man hatte nämlich nicht mit Zement gemörtelt. Und als er von dem Platz wegging, kam der ganze Plafond herunter und deckte alles zu. Das war auch ein Wunder. Wenn man da nun jemanden fand, der einem behilflich war, was war das für ein Gnadengeschenk Gottes? Wie hat man da gedankt mit den Seinen? Wir danken dir, o Gott, dass wir das bekommen haben, was heute eine Selbstverständlichkeit ist, wofür man gar nicht mehr danken muss, denn man hat ja Geld genug, um das zu bezahlen. Unser Dank ist heute das Geld, das man dafür hinlegt. Gott hat es gefügt, damals, das war so deutlich und so klar, dass es gar keine andere Möglichkeit gab zu deuten. Die gleiche Möglichkeit auch hier. Nicht etwa die menschlichen Qualitäten eines Esau, der leicht vergessen konnte. Jakob hat die Sache nicht vergessen. Aber Esau war schon längst darüber hinaus. Er war ja reich geworden. Reicher als Jakob und reicher als sein Großvater Abraham. Der musste nämlich einmal, um seinen Neffen Lot zu retten, es mit 5 Königen aufnehmen und zog diesen Königen, wissen wir das, mit wie vielen Mann entgegen? 318 Knechten, auf die er sich verlassen konnte, die in seinem Hause geboren waren. 318. Und Esau kommt ihm entgegen? Mit 400 Mann. Jawohl, das war eine größere Macht für die damalige Zeit. Eine erstaunliche Streitmacht. Soweit hatte es Esau ohne den Segen Gottes gebracht. Dabei hat er doch auch einen Segen bekommen, der eigentlich Wort für Wort ein Fluch war. Auf dem unfruchtbaren Gebirge solltest du wohnen. Und das hat er gestaltet. Dir soll der Tau, der Regen verwehrt sein. Und dennoch hatte er es zu einer anständigen, ansehnlichen Heeresmacht und zu einem großen Reichtum gebracht. Vielleicht liegt in den Worten, o Bruder, ich habe genug, eine feine Ironie. Du mit deinem Segen kannst mir gar nicht imponieren. Ich habe alles selber erarbeitet. Das ist die Stellung des natürlichen Menschen. Und er hatte ja eigentlich recht, er hatte etwas, worauf er pochen konnte. Benützte es aber nicht, um den Bruder zu demütigen, sondern nur um ihm zu zeigen, ich bin auf dich gar nicht angewiesen, ich bin auch nicht auf deinen Gott angewiesen. Ist das nicht auch die Sprache des modernen Menschen? Heute allerdings fängt man doch da und dort an zu sagen, so ganz können wir auf diese Welt, die man nicht sehen und nicht durch materielle Versuche beweisen kann, so ganz dürfen wir diese Welt nicht außer Acht lassen. Versucht sogar Verbindung mit dieser Welt zu bekommen, aber wieder auf einem falschen Weg. Er bietet auch seinem Bruder Geleitschutz an. Lass uns miteinander ziehen. Ich kenne das Land hier, dieses gebirgige Land. Ich weiß, was sich hier alles verbirgt. Und du mit deiner langsam wandernden Herde könntest in Gefahr kommen. Jakob lehnt ab. Die Herde könnte übertrieben werden. Es ist ja ein rührendes Wort. Wie er an die jungen Lämmer denkt, und jetzt sehen wir ja das überall draußen in der Natur. Ich freue mich jedes Mal, so eine Schafherde zu sehen, wo die Lämmer mit dabei sind. Es könnten die jungen Lämmer Schaden leiden. Es könnten die Fohlen Schaden leiden. Es könnten die Kälber Schaden leiden. Diese Fürsorge für die Kreatur hat doch etwas Rührendes. Er lehnt ab und Esau ist damit zufrieden. Er nimmt das Geschenk seines Bruders eigentlich nur an, um ihn nicht zu verletzen. Könnte aber auch sein, dass das zu den Praktiken der damaligen Zeiten hörte, wo man überhaupt zuerst Geschenke ablehnen musste, um sie dann umso gewisser zu bekommen. Und zwar meistens mehr, als zuerst angeboten wurde. Diese Kaufverhandlung, die Abraham dort trifft, um seinen Begräbnisplatz zu kaufen, ist ja bezeichnend für jene Völker. Oder eine sagt, ich schenke dir das. Und der andere sagt, nein, ich will dir es bezahlen. Ach, und dann wird so lange abgelehnt, bis zum Schluss eine Kaufforderung herauskommt, die weit, weit den Wert des Ganzen übersteigt. Hier, wenigstens hier noch nicht, aber später vor sich hin, kommt das Gleiche wieder zur Darstellung. Auf jeden Fall, sie scheiden in Frieden voneinander. Und nun ist eigentlich alles in Ordnung gekommen. Er ist mit Gott in Ordnung, er hat sich aufgemacht, denn Gott sagte zu ihm, kehr zurück an den Ort, wo du ausgezogen bist. Das ist ja immer die Aufforderung Gottes für einen Neuanfang. Kehr zurück, wo du abgewichen bist. Er hat sich mit seinem Bruder versöhnt und er kann nun in Frieden seinen Weg gehen. Die Gefahr der Notzeit ist vorbei. Auch seinen Onkel Laban hat er wieder günstig gestimmt und sogar mit ihm ein Friedensmahl gefeiert. Den Segen Gottes hatte er wieder fest in der Tasche, denn am Jabbok wiederholt Gott den Segen, indem er ihm noch einmal den neuen Namen gibt. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott gekämpft. Endlich Ruhe. Im Lukas-Evangelium wird uns die Geschichte eines Mannes berichtet, der sehr, sehr fleißig und sehr erwerbstüchtig war und in diesem Fleiß und in diesem Trachten alles zu verbessern, in eine Arbeitswut sich hineinsteigerte. Seine Seele hatte keine Ruhe mehr. Wir kennen das Gleichnis von dem reichen Kornbauer, der da zu seiner Seele sagt, in Lukas 12, Vers 19, liebe Seele, habe nun Ruhe, iss, trink und habe nun guten Mut. Er muss seine Seele beruhigen, denn die Seele lässt sich nicht so beruhigen. Das liegt schon in ihrer Bezeichnung. Das deutsche Wort Seele kommt von einem altgermanischen Wort, Saivala, der wallende See. Und tatsächlich, Das ist wohl der beste Vergleich. Die Seele wird ja auch in der Heiligen Schrift immer mit einer Flüssigkeit verglichen. Die Seele des Menschen und die Seele eines Geschöpfers liegt in seinem Blut, heißt das dort, der wallende See. Ja, habe nun Ruhe, denn die Seele glaubt es gar nicht. Er muss sich selber beruhigen. Und nun hat er sie beruhigt und ist nun zufrieden, dass alles in Ordnung gekommen ist. Und da kommt das Unheil über ihn. Reiche Leute kommen langsam voran. Ach, Jakob kam langsam voran. Das ist ja die Gefahr des Reichtums. Es ist ja schade, dass in diesem Lied 436, das anscheinend mit all seinen Strophen nicht mehr in unsere heutige Zeit hineinpasst. Man hätte nämlich gut die weggelassenen Strophen auch noch anbringen können. Da heißt ja eine Sprache, wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden. Wer will, wer mag, der trag sich tot. Wir brauchen's nur zur Not. Aber das passt nicht mehr ganz in unsere Zeit. Wir haben nämlich gar keine Notzeit mehr. Mein Sohn war in Bodelshausen bei Hechingen Pastor. Und in Bodelshausen gibt es so viele kleine Textilbetriebe, wo alle Leute neben ihrer Landwirtschaft noch in irgendeinem der Betriebe arbeiten. Wir lernten dort die Witwe eines Rektors kennen, besuchten sie und sie sagte, ja, wenn ich in die Häuser hier komme, zum Sammeln für die innere Mission, dann heißt es, wofür sammeln Sie denn? Und wenn ich sage, für die armen Leute, wieso? Es gibt doch keine armen Leute mehr. Ja, musste sie sagen. Hier in Bodelshausen allerdings hat jeder sein Haus. Und wer kein Haus hat, sagte mein Sohn, der wird als asozial betrachtet. Das ist muss ein Element sein, der eigentlich in die gegenwärtige Gesellschaft nicht hereinpasst. Denn heute hat man ein Haus. Und wer keins hat, der passt eben in diese Gesellschaft nicht herein. Hat zum Beispiel eine neue Lederjacke, wunderbar mit Pelz gefüttert, geschenkt bekommen von einer gläubigen Frau, die sagte, ich wollte meinem Mann diese Lederjacke schenken, die hat damals etwa 800 Mark gekostet. Sie gefällt ihm nicht, er will sie nicht anziehen. Mögen Sie diese Lederjacke? Da muss man bedenken, 2,01 Meter, der hat immer gefroren, denn die Wärme konnte sich nicht recht in dem langen Körper ausdehnen, mit Freuden angenommen. Das ist aber nur in einem Dorf gewesen. Alle jungen Leute hatten die schwersten Motorräder dort. Und er sagte, es sind alle brave junge Leute. Er hatte Jugendgruppe bis zu 70 Leuten. Aber man muss sie alle anschieben. Ich habe so wenig Mitarbeiter, die mit mir schieben. Wir haben ja alles. Wir brauchen nichts. Wir sind erstaunt, wenn wir so etwas hören. Denn wir kommen vielleicht aus einer Umgebung, in der es anders ist. Aber so etwas ist möglich. Es sind aber sehr viele gläubige Menschen. Aber heute, Notzeit gibt es bei uns nicht. Sind vielleicht für die Geschwister aus der DDR etwas merkwürdig, dass es so etwas gibt. Tatsächlich, man kann sich an den Wohlstand so gewöhnen, dass man ihn nicht mehr als Gabe Gottes ansieht. Und merkwürdigerweise, dann geht es im Glauben so langsam voran. Ganz langsam. Dann sagt man, ja, dafür ist der Pastor zuständig. Der hat zu arbeiten. Es war ein Platz, dem gab es 6 verschiedene Gemeinden. Sonntag musste jeder der 2 Pastoren 3 Predigten in 3 verschiedenen Gemeinden halten. Vormittags 2, nachmittags irgendwo 1. Oder vormittags 1, nachmittags 1 und am Abend 1. Es war manchmal verschieden. Auf jeden Fall, mein Sohn kam oftmals so müde nach Hause, dass er bei Rotlicht überqueren der großen Schaffhauser Landstraße, der viel befahrenen Straße, bei Rotlicht einschlief und gerade noch zum Glück bei Grünlicht schnell wieder aufwacht, die Straße zu überqueren. Man erwartet dann vom Pastor, der hat die Arbeit zu tun und der hat uns zu bedienen. So etwas kann sich im Wohlstand auch in eine Gemeinde von heute wohl einschleichen. Bringt der Pastor etwas, was uns angenehm ist, dann nehmen wir es gerne an. Bringt er etwas anderes, nun ja, wir lehnen ihn zwar nicht ab, aber eigentlich bedeutet das für uns nicht. Und nun, ich habe meinen Sohn gewarnt, ich habe gesagt, gell, Otto, du hast von mir so manches gehört, sei zurückhaltend, nicht alle können es ertragen. Aber manchmal floss doch das eine oder das andere ein. Da bekam er einmal die Antwort, das habe ich noch nie gehört, was sie sagen. Ich bleibe bei dem, was ich in der Kinderschule gehört habe. Das genügt mir. Wohlstand. Nicht mehr haben wollen, nicht wachsen wollen, sondern verharren wollen. Jakob hat nun endlich Ruhe. Er kommt langsam voran. In Hosea 12, Vers 8 wird ja Jakob unter verschiedenen Bildern gesehen. Auch als Ephraim, da heißt es, Ephraim spricht, ich bin reich, ich habe genug. Das steht im Alten Testament bei Hosea. Ist aber für das Neue Testament von größter Bedeutung. Das Gleiche wird nämlich auch einer ganzen Gemeinde gesagt, die im Neuen Testament als die letzte der sieben Gemeinden aufgeführt wird, die nun Warnungen bekommen, um in der Zukunft bestehen zu können, nicht unterzugehen. Die letzte Gemeinde zu Laodicea, er wird gesagt, du sagst, und jetzt kommt genau das, was von Ephraim, sprich Jakob, auch gesagt wird. Ich bin reich, ich habe gar satt, und du weißt nicht, wie arm, jämmerlich, blind und bloß du bist. Ja, wenn das jetzt nur so eine Gemeinde in der Offenbarung gewesen wäre, aber das Gleiche wird von einer anderen Gemeinde, in der Paulus am Anfang einen verzweiflungsvollen Kampf gegen Sünde und gegen den festgewalzten Sündenboden in Korinth getan hat. Und dieser Gemeinde muss er sagen, ihr seid schon reich geworden, ihr seid schon satt geworden, ihr wollt gerne herrschen, ach, gebe Gott, dass wir auch mit euch herrschen können. Aber uns hat Gott als die Geringsten dargestellt, wie der Auswurf aus der Welt. 1. Korinther 4, Vers 8. Das kann sich also in eine solche Gemeinde einschleichen. Wohlstand, hüten wir uns vor der kommenden Friedenszeit, die doch sehr viele jetzt erhoffen, wenigstens in Ansbach, vor der Hindenburg-Kaserne, stand immer ein Panzer mit einem drohenden Geschützrohr und versperrte den Weg zum Haupteingang. Am 11. November war der Panzer verschwunden, denn jetzt braucht man keinen Panzer mehr. Jetzt geht es in die Friedenszeit hinein. Nur eine symbolische Handlung. Aber mir war das sofort klar. Hoffentlich habt ihr recht, dass es in eine solche Friedenszeit hineingeht, in eine Friedenszeit, die nicht zum Verhängnis wird, sondern zum Segen gereicht. Ich kenne einen Bruder, der hat prophetische Gaben und hat immer wieder den Dritten Weltkrieg prophezeit. 2 Jahre nach der letzten Prophezeiung fragte ich, ja, wie ist das? Vor 2 Jahren sollte doch dieser Krieg ausbrechen. Wie ist das? Ja, Gott wird noch zurückhaltend sein. Sag ich, wann kommt dann nach deiner Ansicht der dritte Weltkrieg? Ja, entweder 1981 oder 82. Und jetzt haben wir 1990. Ich musste damals sagen, ah, lieber Freund, weißt du überhaupt, ob Gott einen dritten Weltkrieg braucht? Könnte nicht auch der Weltfrieden ausbrechen und das dann zur größeren Not werden lassen als der dritte Weltkrieg? Denn im dritten Weltkrieg, im zweiten Weltkrieg war es doch so, dass die Menschen in ihrer Todesangst so in einem Luftschutzkeller in einer Großstadt, wenn ich mal auf Urlaub kam und musste auch mit hinunter in den Keller, da war doch eine Stimmung, in der es nicht unangebracht war, laut zu beten, und keiner hat gespottet. Denn wenn man schon einmal diese Einschläge in der Nähe hörte, dann schaute sich das die ganze Angelegenheit anders an. Aber im Frieden, ich wünsche nicht, dass kein Friede käme. Ich wünsche es sehr, sehr, denn mein ganzes Leben, Erster Weltkrieg, Kämpfe der 20er Jahre, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, wo man arbeiten musste bis zum Letzten. Ich wünsche nicht, dass solche Zeiten wieder kämen. Ich verlange nach Ruhe und nach Frieden. Aber es könnte sein, dass diese Ruhe und Frieden zum Verhängnis wird. Auf jeden Fall, Jakob kam durch seinen Reichtum in große Gefahr. Er vergisst seinen Auftrag. Wie lautete nämlich der Auftrag Gottes? Kehr um nach Bethel, wo ich dir zuerst erschien. Und wie geht nun die Geschichte in 1. Mose 33, Vers 17 weiter? Und Jakob zog gen Sukkot und baute sich ein Haus. Ich sehe dieses Haus. Ich muss alles sehen. Was ich lese, muss sich bei mir in Bilder umwandeln. Das war ich so gewohnt von meiner Berufsarbeit her. Das in Wort Festgehaltene für meine Kinder in Bilder umzusetzen. Ich sehe dieses Haus. Es war kein kleines Haus. Kann man sich denken. Denn 12 Söhne, die brauchen Platz. Und 4 Frauen dazu, die brauchen auch Platz. Und wo sollten denn die Knechte sein? Das war nicht bloß ein Haus, das war ein richtiges Gehöft, wo er, seine Familie, seine Knechte wohnen konnte. Und baute sich ein Haus. Wieder 5 Worte. Den Auftrag hatte ihm Gott nicht gegeben. Sein Auftrag hieß, ziehe weiter, ich bin mit dir auf dem Wege. Kehr zurück, dort, wo du schon einmal warst und wo ich zum ersten Mal mit dir gesprochen habe. Und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot, auf Deutsch Hütten. Hüttenkirchen gibt es bei uns, Hüttendorf und so oft, und dieser Name kommt in Ortsnamen sehr oft vor. Danach zog Jakob mit Frieden zu der Stadt Sichems, die im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und machte sein Lager vor der Stadt. Zum zweiten Mal bleibt er und hatte gar nicht den Auftrag zum Bleiben, namentlich nicht vor Sichem. Denn Sichem war ein Ort, wo anscheinend ganz besonders böse Mächte hausten. Bis später hin, und ja, Sichar heißt die Stadt auch später einmal. Der Herr Jesus kam mit durch Sichar vor dem Brunnen dort, den Jakob gebaut hatte. am Jakobsbrunnen, wo er die Begegnung mit jener Frau hatte. Spät in der Apostelgeschichte kommt diese Frau wieder, wo der Zauberer sein Wesen trieb. Kurz und gut, es gibt manchmal solche Orte, wo Finsternis konzentrierter vorhanden ist als an anderen Orten. Es gibt in München ganz bestimmte Stellen in der Stadt, wo die Finsternis greifbar ist. In anderen Weltstädten, Berlin, Paris, da ist direkt zu greifen. Hier ist die Finsternis viel stärker vorhanden. Bukarest, da ist die, ich war dort während des Krieges, die Finsternis krallt sich an bestimmte Örtlichkeiten fest. Und es ist gut, solche Örtlichkeiten zu meiden. Das wusste anscheinend Jakob nicht. Sonst wäre er nicht vor Sichem geblieben. Denn dieser Sichem wurde ihm zum Fallstrick, und zwar zu einem Fallstrick, der zu seiner Vernichtung und zur Vernichtung seiner ganzen Familie hätte führen können. Mir wäre es lieber, das 34. Kapitel des ersten Buch Moses stünde gar nicht in der Heiligen Schrift, denn das ist eine schreckliche Geschichte, die dort passierte und wo er und seine 12 Söhne, seine 10 Söhne, Josef war da viel zu jung, schuldig wurden und kaufte ein Stück Acker von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, also des Oberhauptes. Ein Goldkesita sind 45 Mark, 100 Goldkesita sind dann 4500 Mark. Sein Großvater Abraham hatte nur einen Begräbnisplatz gekauft für 250 Silberschekel. Silberschekel sind 4 Mark, also so rund für 1000 Mark. Und er muss 4500 Mark ausgeben, war also reicher geworden, konnte das machen, um 100 Goldkesita. Da selbst richtete er seine Hütte auf. Er blieb dort, aber auf einem falschen Boden. Gott hatte ihm nicht Sukkot und nicht Sichem, wo er noch fester sich ansiedelte, weil er das Land ja gekauft hatte. Das musste ausgenützt werden. Genauso wie der Fernseher ausgenützt werden muss. Erstens hat er 2000 Mark gekostet, zweitens zahlt man monatlich so viel Gebühren dafür, und jetzt muss man doch das ausnützen. Und zerstört das ganze Familienleben, weil jeder stumm vor dem Fernseher sitzt und man sich gegenseitig nichts mehr sagt. Und wenn man sich nichts mehr sagen kann in der Familie, dann ist das der geistliche Tod in der Familie. Auf jeden Fall, er bleibt, er hat ja das Recht dazu, ohne Gottes Zustimmung. Man kann aber Gottes Stimme und Gottes Aufträge nicht vergessen. Man kann sie wohl verdrängen. Weg damit. Gottes Stimme lässt sich nicht dem Vergessen anheimgeben. Es ist auch ein Trost für das, was wir unseren Kindern sagen dürften. Man kann nicht verlangen, dass 5 Kinder alle den gleichen Weg gehen. Ich bewundere die Familien, in denen auch 5 Kinder den gleichen Weg gehen. Ich habe 5 Kinder. Ich habe 10 Enkel, aber sie gehen nicht alle den gleichen Weg. Aber das Tröstliche ist, sie werden nicht vergessen können, was sie von den Eltern hörten. Und das, was mit in den 20er Jahren von ihnen gesagt wurde, wo ja die Söhne dann aufbegehren gegen den Vater und die Töchter heimlicherweise das tun, was ihnen die Mutter verboten hatte. Auf jeden Fall die Stöckelschuhe dann im Geheimen anziehen oder wie damals das so üblich war, diese Miniröcke und so weiter. bloß um nicht aufzufallen in der Schule, damit sie auch so sind wie die anderen. Wir können es nicht verhüten, das ist am besten. Man macht es nicht wie jener Bruder, der seiner Tochter dann den Stöckelschuh nachschleuderte. Da kann er sogar ins Auge gehen. Und was wäre das für ein Unglück? Damit kommen wir nicht zurecht. Auch wenn verdrängt wird. Mit 40 kommt auf einmal eine ganz andere Stellung. Und ich bin immer wieder erstaunt, was da herauskommt. Sie sprechen mich alle noch mit Vati an. Und ich lasse mir das gern gefallen. Lass mir auch gern gefallen, wenn Sie mich umarmen und herzen und küssen. Ach, da soll sie merken, da ist doch etwas, was wir vielleicht anerkennen könnten. Und da kommt so manches heraus. Vati, weißt du noch, wie das damals war? So möchten wir es mit unseren Kindern auch machen. Wie Gott weiterarbeitet, trotz der Verdrängung dessen, was er einmal klar gemacht hatte. Ja, und da sind welche Kinder dabei, die haben ein gutes Zeugnis abgelegt in großen Versammlungen. Da sind Kinder dabei, die hatten eine besondere Gabe, jüngere Kinder anzuleiten und ihnen Gottes Wort zu sagen. Es kommt irgendwie zum Tragen. Jakob hat verdrängt die Stimme Gottes. Zieh aus, kehr um nach Bethel. Er blieb in Sukkot. Was tut ein Mensch, wenn er Gottes Stimme verdrängt? Er fällt meistens in große religiöse Aktivität. Um zu beweisen, dass er dennoch Gott gehört. Der letzte Vers des 33. Kapitels im ersten Buch Mose sagt: Und er richtete da selbst einen Altar auf. Und was hatte Gott gesagt? Geh nach Bethel und richte einen Altar auf. Nicht vor Sichem. Er richtete da selbst einen Altar zu und rief an den Namen des starken Gottes Israel. Das war ein Festgottesdienst. Und ich kann mir denken, dass die Siche mitten herausgeströmt sind, um zu sehen, was dieser Fremdling da mit seinem Altar, mit seinem Gottesdienst macht. Ob das vielleicht noch feierlicher ist, damit sie etwas lernen könnten. Denn die Menschen sind sehr, sehr geneigt, auf religiösem Gebiet etwas zu lernen, was noch mehr Aufsehen erregt. Erinnern wir uns, was vor 57 Jahren am 21. März 1933 war. Wer kann sich doch erinnern? Diese Begeisterungswelle in allen Kirchen, in allen Gemeinden. Der Führer und Hindenburg kommen in Potsdam in der Kirche zusammen. Das Dritte Reich hat eine religiöse Fundierung. Und dann hat es Bilder gegeben von diesem feierlichen Abend. So was muss das gewesen sein. Jakob wollte zeigen, was der starke Gott Israels kann. Damals hat man ja auch von dem starken Gott, das heißt unter dem Decknamen die Vorsehung. Die Vorsehung hat alles so gefügt. Und jetzt können wir mit Hilfe der Vorsehung das Reich bauen. Das ist nämlich ein ganz religiöser Begriff. Wenn die Deutschen von einem Reich sprechen, können sie nie anders als von einem heiligen Reich reden. Dieses Reich wurde als heiliges Reich angesehen. Und wer gegen dieses heilige Reich im geringsten verstieß, der wurde ausgeschieden. Das heilige Reich. Es kommt nämlich aus der ganzen Geschichte. Seine Wiederauferstehung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Damals aber nicht in dem Sinn des römischen Reiches, sondern das heilige Weltreich. Das war der Sinn. Und den Germanen gehört die Welt. So hieß es in einem Männerchor, den wir noch im Seminar bis zu den Jahren 1926 gesungen haben. Herkommend aus der Begeisterung des Sedantages und des Tages am, wann war das, 11. Januar 1871, des Tages von Versailles. Und unsere Feinde sagen, unsere Gegner sagen bis heute, die Deutschen haben Versailles und die Gründung des Reiches nicht vergessen. Daher auch die Angst vor dem Wiedererstehen dieses Reiches. Das ist aber nur am Rande jetzt bemerkt. Aber solche Gedanken kommen einem. Jakob wollte zeigen, was der starke Gott Israels erreicht hat. Der Gott, der nicht im Erdbeben wirkt, der nicht im Sturmwind wirkt, der nicht im Felsen zerschmetternden Orkan arbeitet, sondern im leisen, stillen Säuseln, im Reden zum inneren Herzen. Den sollte er anrufen, ohne Zeugen der Welt und ohne der Welt zu imponieren. Aus Dankbarkeit, Gott, wie hast du in meinem Leben gewirkt? Und einlösen, was er einmal auf seiner Flucht schon gesagt hatte, ich bin zu gering, all der Barmherzigkeit, die du an mir erwiesen hast. Und das war verschüttet, verdrängt. Was muss da Gott tun, um es wieder lebendig zu machen? Das steht dann in der anstößigen Kapitel, in dem anstößigen Kapitel 34. Vielleicht lesen wir es, ich kann manchmal nicht weiterlesen bei diesem Kapitel. So ist das. So stellt Gott dann öffentlich dar, was eigentlich in dem vorhanden ist, was ihm dienen möchte, aber nicht auf dem richtigen Platz geschieht, sondern auf einem Platz, wohin der Gesegnete des Herrn gar nicht gehört. Es ist sehr, sehr wichtig, dort zu bleiben, wohin Gott einen geführt hat, wohin er ihn einen führen möchte. Sonst gibt's Katastrophen. Und die tritt ein im nächsten Kapitel. Davon wollen wir morgen einiges hören. Und auch davon, wie Gott hier wieder zurechtkommt. Amen. Wir danken dir, o Gott und Vater, dass du dich durch Menschenversagen nicht aufhalten lässt, deinen Plan durchzuführen. Auch wenn die von dir Angesprochenen hängen bleiben, auf einen Platz sich stellen, wohin sie nicht können, und wir immer wieder fragen müssen, Herr, wo stehe ich? Zeige mir, was in meinem Leben falsch ist, dass ich nicht auf verkehrtem Wege gehe, dass ich nicht etwas haben möchte, was mir nicht gehört, sondern dass ich mich von dir führen lasse, dorthin, wohin du mich führen möchtest. Wir danken dir für diesen ganzen Tag, für dein Wort, für dein Reden, für all das Gute und Schöne, was wir erleben dürften, und dass wir uns für diese Nacht deiner Gnade anbefehlen dürfen. Herr Jesus, wie groß ist deine Güte, und du zeigst uns immer wieder, wie barmherzig der Vater in deiner Liebe ist. Amen. Amen.